der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel.
Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen.
Dafür legen wir den Stachel in die Wunde.
Mal mit Gästinnen, mal zu zweit.
Aber immer mit Herz.
Kennst du dieses am Ende noch von unserem Intro?
Ja. Der hat gerade einen sehr interessanten Ausdruckstanz zu unserem Intro gemacht. Mhm. Ich habe das eher meditativ auf mich wirken lassen, nicht dein Tanz, die Musik.
Du hast innerlich getanzt.
Mhm. Aber wie, herzlich willkommen zu Stachel und Herz, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mhm. Schön, dass die meisten uns noch mögen, hoffe ich.
Ich weiß es nicht. Also nach unserem letzten Reel, da gab es ja schon ziemlich viele, die gesagt haben, so nicht.
So nicht. Das war jetzt aber auch ein bisschen too much mit dem Bären.
Ja, und dann auch noch das Biblische unterlegen. Naja, egal.
Weißt du, ich fand das so interessant, dass vorher habe ich so theoretisch auf Social Media dazu was geguckt und gedacht, okay, es gibt so Widerstände, vor allem von Männern, aber auch von Frauen gegenüber den Bären. Und dann fand ich es aber interessant, dass ich meine, wir waren ja eigentlich late to the party, ne?
Also die Diskussion kursiert ja schon seit Wochen.
Die Diskussion ist 150 Jahre alt.
Wir sind halt Millennials, ne? Also die Sachen, die schon längst auf TikTok sind,
und dann ist ja auch Kirche,
irgendwann,
ne?
Genau, kommen dann irgendwann auf Insta. Und dann nochmal ein bisschen später springt dann Kirchens noch mit auf.
Und dann kommt Facebook. Also Leute, macht euch schon mal drauf gefasst. So in 2 Wochen findet die Bärendiskussion dann auf Facebook statt.
Das stimmt.
Ihr habt jetzt alles dazu gehört. Aber was ich interessant fand, war, dass dann exakt das, was hier bei uns im Büro schellt, gerade die Pausenglocke.
Nee, das ist die Andachtsglocke.
Ja, genau.
Wir haben nämlich die ersten Minuten.
Also wir haben immer Andacht hier bei uns im Büro. Und das war die Glocke dazu. Dann lassen wir sofort den Stift fallen und rennen zum Gebet.
Aber heute sind Beten wir spirituell mit euch genau hier.
Im Namen Gottes, die uns Mutter und Vater ist. Da sind alle, die Bärenfraktion rennt schon
jetzt
raus bei Mutter.
Naja, aber
jetzt ist schon Schluss hier.
Gender-Woke-Kram.
Also links-grün-versiffter
Gender-Woke-Kram.
Aber was ich jetzt sagen wollte, war, dass es war exakt das, was ich vorher in der Theorie bei anderen gehört habe, spielte sich dann auch in den Kommentarspalten ab. Ne? Mhm. Und das und dann war es natürlich erschreckend, 2 Frauen of Color, die sich dann auch noch anmaßen, die Bibel als Grundlage zu nehmen. Das dürfen ja eigentlich nur Männer. Mhm. Also da war dann auch der Spaß vorbei, dass nicht nur Bären dass Bären jetzt verteidigt worden sind und wir uns viel über Bären anhören durften und auch viel gelernt haben. Vielen Dank an Sascha, Konstantin und Markus, dass dann auch noch plötzlich die Rede von Remigration war, raus mit euch, jetzt treibt das hier aber zu doll.
Ja.
Und irgendwann war dann auch Schluss, weil ich kam beim Blockieren und Löschen überhaupt nicht mehr hinterher. Und jetzt, liebe Leute, die Kommentarspalten sind geschlossen.
Aber das Reel könnt ihr noch gucken.
Jetzt wieder Ruhe unterm Reel. Ja, jetzt könnt ihr nur noch liken, sharen und dann in eurer Story über ausrufen, dass wir doch remigriert werden sollten. Die Frage ist, bleibt, wo würden wir hingehen? Naja.
Ja, Oberhausen und Hamburg.
Ja, ich glaube, das meinen die nicht mit Remigration.
Richtig.
Die könnten uns dann noch das Internet cutten oder so. Naja, so, sei es drum. War auf jeden Fall sehr interessant. Vielen Dank an euch alle, die ihr uns trotzdem mit Liebe und Lob und Solidarität überschüttet. Das bedeutet uns immer sehr, sehr viel. Und ja, hat uns alle nur darin bestätigt, wir wählen den Bären, ne?
Wir reden aber heute über was ganz anderes.
Ja, also, eins noch.
Ach so.
Ein so ein Konstantin, ich weiß nicht mehr, wie du hieß, der hat mir hinterher dann noch geschrieben.
Shoutout an alle Konstantine da draußen. Es ist so wie Klaus und Beate Jürgen, es ist ein
Name. Ich kenne auch einen netten Konstantin. Wenn er jetzt zuhört,
Konstantin,
ich mag dich. Er ist Pfarrer in Bochum. Er wird's wissen. Also, jedenfalls ist das so interessant, dass dieser Konstantin, also nicht dieser Konstantin aus Bochum, sondern irgendein Konstantin, schrieb mir dann hinterher eine Direct Message. Da die Kommentarspalte ja jetzt gesperrt ist, wollte ich dir einmal persönlich schreiben. Ja, dachte ich nur, Konstantin, genau deswegen habe ich die Kommentarspalte.
Damit ihr alle in meine DMs kommt, ja, yes. Bitte.
Und er wollte sagen, naja, die Diskussion, die ist ja wirklich ganz schön ausgeufert. Er hätte aber konstruktive Kritik, weil wir hätten wirklich den Bogen überspannt. Mhm. Das sei jetzt nicht mehr lustig gewesen, das wäre sehr schmerzhaft gewesen, unser Reel. Und wenn ich Interesse daran hätte, an seinem ausführlichen Feedback, sollte ich mich doch bei ihm melden. Er wäre bereit, mir das alles auch zu sagen, warum dieses Reel einfach männerfeindlich war. Und dann hat er eigentlich alles schon aufgelistet, mhm, und so. Aber fand ich auch nochmal interessant.
Ja.
Manche kann man auch nicht stoppen.
Sehr mitteilungsbedürftig. Aber ist ja okay. Kann man ja machen.
Gut, aber kommen wir zu unserem heutigen Thema, was auch Widerstände bestimmt hervorrufen wird. Das ist ähnlich wie zum Muskathlon, dass mir da ja auch viele Menschen dann geschrieben haben, ja, verstehe ich alles schon, aber vielleicht laufe ich trotzdem mit. Ich bin echt gespannt, wer im September da jetzt trotzdem mitläuft. Ihr werdet es auf der digitalen, in der digitalen Bubble der Kirche verfolgen können, wer eigentlich dann doch mitläuft und wie Leute sich dann da auch raus irgendwie versuchen, sich das schön zu reden. Ich muss sagen, im Kern bleibt diese Aktion kolonial und man kann es kommunizieren, drehen und wenden, wie man möchte. Man bleibt in der Hierarchisierung eines rassistischen Systems und kommt da eigentlich nicht so raus. Anders sieht es aus bei Partnerschaftsarbeit. Die kann man schon auch anders gestalten, denn es heißt ja auch nicht, dass wir nicht mehr spenden wollen oder sollten. Ganz im Gegenteil. Wer meint, der müsste jetzt seine Spenden einstellen, habt ihr euch missverstanden. Und wir meinen auch nicht, dass wir all unsere partnerschaftliche Arbeit einstellen sollen, denn ich meine, gerade du und ich, wir leben ja davon, dass wir auch Beziehungen und auch Family bei dir und so und dass wir auch über Ökumene und Missionsarbeit und so da auch Beziehungen haben, die uns auch zu den Menschen gemacht haben, die wir heute sind. Und deswegen kann man das schon auch anders gestalten, aber gleichzeitig löst das Thema Rassismus in Partnerschaftsarbeit auch so Widerstände aus, wie Bären das tun, wie Muskathlon-Spendenläufe das tun. Und deswegen bleibt es brisant bei Stachel und Herz. Und wir sind extra nach Hermannsburg gefahren, haben keine Kosten und Mühen gescheut, um mit einem Experten zum Thema Rassismus in Partnerschaftsarbeit zu sprechen. Emanuel Kileo, und Thea wird ihn euch vorstellen.
Genau, Pfarrer Dr. Emanuel Kileo ist Direktor des Evangelisch-Lutherischen Missionswerks in Niedersachsen und Pfarrer der Lutherischen Kirche in Tansania. Er war 8 Jahre lang ökumenischer Mitarbeiter der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Bayern. 2012 kam sein Buch raus, Grüß Gott aus Afrika, deutsche Mentalität aus Sicht eines tansanischen Missionars. Und 2014 schloss er seine Promotion ab zum Thema Weißsein als ideologisches Konstrukt in kirchlichen Süd-Nord-Partnerschaften, Studien zu Mission, Ökumene und aktuellen Partnerschaften der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Also ein absoluter Experte zum Thema Partnerschaften, zum Thema Ökumene, zum Thema Rassismus in Partnerschaften und Ökumene. Und er hat viel mit uns gesprochen darüber, was ist die Ist-Situation, aber auch viel darüber gesprochen, was sein kann, was besser werden kann, wie man Partnerschaften auf Augenhöhe gestalten kann.
Genau, und das Schöne finde ich, in Bayern lieben ja die Leute. In der Bayerischen Landeskirche, ich war da mal und habe da mal eine Lesung gehabt, und die lieben Emanuel alle. Ne? Das ist echt total schön auch, dass das funktioniert, dass er Kritik am System und an Partnerschaftsarbeit geäußert hat, dass wissenschaftlich dazu geforscht hat. Und
trotzdem wertschätzend und aufbauend konstruktiv sein
möchte. Es geht anscheinend auch anders als wie bei Kommentarspalten auf Insta und Facebook und so weiter. Genau, wir haben mit dem Missionsdirektor des Evangelisch-Lutherischen Missionswerks in Hermannsburg in dem Missionshaus des sogenannten Elms gesprochen, und hört rein ins Gespräch.
Und jetzt sind wir schon da. Herzlich willkommen, Emanuel Kileo, beziehungsweise wir fühlen uns herzlich willkommen. Wir sind hier in Hermannsburg in deinem wunderschönen, hellen, großen Büro beim Evangelisch-Lutherischen Missionswerk in Niedersachsen.
ELM nennen wir uns, ja. Schön, dass du in unserem Podcast bist, Emanuel.
Danke.
Wir beide haben uns vor einiger Zeit das erste Mal in Namibia getroffen.
Ja.
Aber durch unsere Bücher kannten wir uns schon vorher. Und Es war mir schon damals eine Riesenfreude, dich kennenzulernen. Und seitdem gehen wir gemeinsame Wege in der Ökumene, in der Antirassismusarbeit, in der postkolonialen Aufarbeitung von Mission, Partnerschaft, Ökumene. Du hast auch einige Wege, bist du seitdem gegangen. Jetzt sitzt du hier in Niedersachsen. Und man kann auch viel über dich googeln und man erfährt viel über dich. Aber was sind denn drei Facts, die man vielleicht nicht über dich googeln kann oder wo du sagen würdest, das wäre gut, wenn die HörerInnen von Stachel und Herz das am Anfang dieses Podcasts von dir wissen?
Also zuerst, dass ich Pastor in Tansania in zwei Gemeinden war, aber dass ich auch ein Kind von einer Familie, wo es 8 Kinder waren und ich bin der Älteste. Und die Tatsache, dass das auch nicht so leicht war, 8 Kinder in einer Familie, ich war der Älteste. Mein Vater war Lehrer, meine Mutter war immer wieder als Hausfrau bezeichnet. Aber heute würde ich gerne, wenn ich gerade mit nur 2 Kindern kämpfe, würde ich schon meine Mutter als Haushaltunternehmerin oder so. Das kann man nicht im Internet finden. Aber das sind schon bestimmte 2 Punkte, wo ich sage, oh, das soll schon auch vorkommen. Das gehört zu meinem Profil schon. Dass ich auch in Tansania in der Schule war, in einer ganz normalen Schule, aber gekämpft, dass ich Abitur schreiben konnte, dass ich auch studieren konnte, das gehört schon zu meiner Biografie. Ja, ich komme sowieso aus dem Hang des Kilimanjaros, 2000 Meter schon hoch. Jetzt bin ich hier in der Heide. Das gehört schon ein bisschen zu meiner Art Biografie jetzt.
Alles ist hier flach.
Hier ist vielleicht nichts so mit der Berge zu verbinden. Fast nichts.
Von hier kannst du bis nach Hannover gucken.
Ja, ja,
ist nichts. Wenn die Bäume nicht wären, dann.
Genau.
Und du bist ja dann Theologe geworden.
Ja.
Warum bist du Theologe geworden?
Ja, eine gute Frage. Ich wollte Arzt werden. Ja, wie alle Kinder, die wollen entweder Piloten werden oder Arzt oder mal ein Ingenieur. Ich wollte Arzt werden. Ich habe sogar Naturwissenschaft in der Schule, Zweige gewählt. Doch inzwischen dann hatte meine Gemeinde auch gekämpft, dass ich Theologie studieren würde, weil ich ganz aktiv in der Jugendarbeit war. Und hat mein Pastor, aber auch die ganze Gemeinde mal gesagt, nee, wir wollen, dass du Theologie studierst und Pastor wirst, weil du das auch kannst. Ich habe dann auch Nein gesagt, aber doch nach 2 Jahren war auch mir klar, das kann sein schon, dass das mein Werk ist. Und ich bin bis jetzt Theologin unterwegs als Pastor und ich bereue nicht. Das war eine richtige Entscheidung, ja.
Der Gemeinde sei Dank.
Der Gemeinde sei eigentlich Dank, ja. Mein Pastor damals sehr sogar.
Und dann bist du irgendwann nach Deutschland gekommen.
Ja.
Und hast dann ja dich auch mit kirchlichen Partnerschaften auseinandergesetzt, mit kulturellen Unterschieden. Da hast du ja ein Buch geschrieben.
Ja.
Ich weiß noch, das habe ich irgendwann meinem Opa geschenkt.
Ja.
Grüß Gott aus Afrika.
Ja.
Und also mein Opa hat es geliebt, ne?
Okay, super.
Und ich muss sagen, das war das erste Mal, dass ich auf dich aufmerksam geworden bin. Und ich dachte, interessanter Humor auch. aber es war schon klar, okay, du versuchst hier was mit Humor zur Sprache zu bringen, wo auch ziemlich Ernst hintersteckt. Dann hast du angefangen, dich halt auch mit kirchlichen Partnerschaften und auch, wie ist es, als schwarzer Pastor in einer weiß dominierten Gesellschaft zu sein und dann auch noch in Bayern auf dem Dorf.
Ja.
Und das hast du eigentlich mit diesem Buch verarbeitet.
Ja.
Wie kam es dazu, dass du dann, dass das so auch dein Thema wurde?
Mein Thema eigentlich damals dann mit dem Buch oder dann in der Gemeinde, muss noch gesagt werden. Damals war die Gesellschaft nicht so offen wie heute.
In welchem Jahr war das?
Ich kam damals 2007 nach Bayern. Ich sollte aber noch nach Bochum fahren und dort dann ein Jahr lang die Sprache lernen. Habe ich dann gemacht, kam ich dann aber wieder zurück nach Bayern, nach Allgäu sogar, wo dann sogar anders gesprochen wird. Ist die Frage, ob das viel genutzt hat, was ich als Sprache in Bochum, im Ruhrgebiet gemacht hatte.
Und dann im Allgäu.
Im Allgäu.
Plötzlich komplett andere Sprache.
Wo Allgäuerisch gesprochen wird. Aber damals war das Thema Rassismus zum Beispiel oder Kolonialismus nicht so viel in der Diskussion. Ich fand aber das Thema sehr wichtig. Aber es war schwer, weil man auch nicht wusste, inwieweit ist die Gesellschaft so bereit ist für so ein Thema. Und deshalb mein erstes Buch, Grüß Gott aus Afrika, Deutsche Mentalität aus Sicht einer tansanischen Missionarin. Mhm. Das war ein Versuch, mit Humor, mit viel Humor über solche Themen zu sprechen. Rassismus oder interkulturelle Begegnungen, Missverständnisse, allen diesen Themen langsam und mit viel Humor ins Gespräch zu bringen. Das habe ich aber damals dann auch geschafft. Hinterher habe ich dann gedacht, ja, ich war hier 6 Jahre, 7 Jahre in Bayern. Es soll doch nicht nur mit Humor sein. Ich kann auch ein bisschen alle diese Erfahrungen in der Partnerschaftsarbeit wissenschaftlich reflektieren. Und das habe ich dann als Doktorarbeit richtig reflektiert, wie Rassismus in der Kirche, aber auch in der Partnerschaft zu erfahren ist. Ich muss sogar gestehen, Rassismus in der Kirche hätte ich vielleicht damals nicht gewagt, weil damals war, sogar in Bayern dann, das war auch nicht so ganz sowas präsent. Man hat das erfahren, hat man auch ganz deutlich gesehen, Rassismus in der Kirche, aber Mut zu sprechen war schwer. Deshalb habe ich sogar nur angefangen in der Partnerschaftsarbeit. Mit der Hoffnung, wenn ich über Rassismus in der Partnerschaftsarbeit spreche, ist nur so wie ein Zugang für Rassismus, ein Zugang, dass man über Partnerschaft, über Rassismus in der Kirche sprechen kann. Das war eigentlich der, ja.
Das ist interessant, weil ich würde heute sagen, das ist so die Königsdisziplin, ne? In der Partnerschaftsarbeit über Rassismus zu sprechen, da komme ich auch, also da treffe ich sehr, sehr viele Widerstände an. Aber nichtsdestotrotz hast du damit ja auch Menschen wie mir und meinem Buch den Weg geebnet, ne? Also es ist ja so, dass auf meinem Buch, ich glaube, es steht sogar hinten auf dem Buchdeckel drauf, so das erste Buch über Rassismus und Kirche. Und ich habe es ja auch in meinem Buch geschrieben, dass so ganz richtig ist das ja alles auch nicht, weil unter anderem dein Buch und auch ein Buch von Eske Wollrath sind auch schon zwei Bücher. Die schon eben da waren. Also das Buch können wir euch auch nur empfehlen und verlinken es auch. Deine Dissertation hatte den oder das Buch hat den Titel Weißsein als ideologisches Konstrukt in kirchlichen Süd-Nord-Partnerschaften.
Ja.
Und da würde ich gerne nochmal doch auch einen Schritt nochmal wieder zurückgehen. Mhm. Nochmal zurück nach Tansania. Mhm. Ja, Tansania, deutsche Kolonialgeschichte, ehemals Deutsch-Ostafrika.
Ja.
Hast du in Tansania eigentlich viel in deiner Bildungsbiografie über deutsche Kolonialgeschichte schon gelernt? Also kamst du nach Deutschland und wusstest um die Verstrickung von Tansania und Deutschland? Ich frage deswegen so, weil ich bin ja auch nach dem Abitur für ein Jahr nach Tansania gegangen. Und natürlich hatte ich das dann in der Vorbereitung mal gehört, aber so richtig bewusst war mir das eigentlich nicht.
Ja, ich muss gestehen, auch dass ja das Thema Kolonialismus auch in der Schule war, zum Beispiel in der 5. Klasse, in der 6. Klasse, kam auch im Gymnasium zum Beispiel vom 3, vom 4, kommt schon die Geschichte, zum Beispiel der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg. Auch das Thema Dritte Reich kam auch, aber ich muss gestehen, war eher oberflächlich. Und auch als Christ und aus dem Kilimanjaro muss man auch noch gestehen, dass doch die Kirche, wir haben schon viele über die Kirche eher mehr geredet. Ja, die Kirche zu Hause, die Kirche am Samstag als junge Menschen in der Kirche, an der Jugendarbeit, die Kirche am Sonntag. Das hat viel gedeckt, dass man nicht mehr so schlecht über Missionarin zum Beispiel sprechen konnte oder schlecht über Luther zum Beispiel sprechen konnte oder dann schlecht über Deutschland. Das war für uns schon, dass die Missionarin Luther, die Kirche und Lieder, alle Lieder, die wir in der Kirche singen, die sind eigentlich deutsche Lieder. Das hat vielleicht auf einer anderen Seite geholfen, dass wir nicht so viel über Deutschland geschimpft haben. Auf der anderen Seite hat auch geholfen, dass wir nicht mehr so sauer waren oder sind. Ich wurde gerne oft immer gefragt, warum seid ihr nicht sauer gegen die Missionare? Ja, was hätte das auch geholfen? Aber das hat vielleicht damals auch als Schritte geholfen. Aber muss man auch noch gestehen, in Tansania ist die gesellschaftliche Situation auch ganz anders. Wir beschäftigen uns auch mit den alltäglichen Themen, nicht viel mit der Geschichte. Weil das Leben fordert auch viel, dass wir mit den alltäglichen Themen mehr beschäftigen. Also Schule, Schulgebühr, wo Kinder in die Uni gehen, wo man eine Arbeitsstelle kriegen. Aber mit der Geschichte tun wir wenig. Aber die Themen waren schon da bereit. Wir kennen sogar den Zitat von Kenia. Der Präsident von Kenia sagte doch damals, das war auch bei uns ganz präsent. Als die Missionarien kamen, die haben uns beigebracht zu beten. Und dass wir sollten auch Augen schließen. Als wir die Augen offen hatten, war die Bibel da, war das Land weg. Also war schon ganz klar von Anfang an, dass ja, mit Mission war nicht so alles sauber. Aber kam nicht so ganz, ja.
Ich kenne das Zitat von Desmond Tutu. Das ist interessant, in wessen Mund dieses Zitat gelegt wird, ne?
Ja, das wurde
When
immer.
When the missionaries came to Africa, they said, close your eyes and pray.
Ja, es wurde immer gesagt, dass Desmond Tutu gesagt hat, aber das hat eigentlich der neue Präsident von Kenia, Kenyatta, hat das gesagt.
Wieder was gelernt. Danke.
Ja.
Wow.
Und wenn da auch so ein Bild auch von Deutschland und wenn du sagst, dass da vieles auch einfach zusammengesehen wurde, Luther, die Kirche, aber auch Deutschland so als Land und vielleicht sogar als Kolonialmacht. Mhm. Wie sind denn dort die Reaktionen auf deine Forschung zum Thema Rassismus und Kirche und auch diese Verstrickungen der Kolonial? Also würdest du sagen, die sind ähnlich wie vielleicht die Abwehrhaltung in Deutschland oder gehen die Leute ganz anders damit um?
Ich muss gestehen, dass das Thema nicht präsent ist. Mhm. Meiner Meinung nach ist das Thema nicht präsent. Das Thema Mission als dass Mission im Kolonialismus verstrickt war, das kommt in der Kirche sehr wenig. Sogar, ich finde aber sogar schade, dass auch in der Uni, wenn wir Theologie studieren, auch wenig vorkommt. Deshalb eigentlich mit Kolonialismus so kritisch, wie wir hier machen, das fangen wir auf einmal, wenn wir außerhalb Afrika sind.
Und du hast ja vorher an der Uni gearbeitet. Das ist interessant.
Ja, danach dann.
Ja, ja, aber bevor du jetzt nach Deutschland kamst, hast du an der Uni gearbeitet.
Ja, doch jetzt dann. Aber vorher war ich nur in den Gemeinden.
Ja,
ich habe
noch
studiert, aber dann in den Gemeinden gearbeitet.
Ja.
Aber in den Gemeinden, in der Uni war das Thema Mission nicht so präsent oder kritische Auseinandersetzung nicht präsent. Da waren ja auch deutsche Missionarin bei uns als Professorin an der Uni. Hm. Geliebt, geschätzt, gelobt. Aber so richtig eine kritische Auseinandersetzung, das kam nicht vor.
Mhm. Ja. Und wie haben die Leute hier in Deutschland reagiert auf dieses, also wenn Sarah schon sagt, es war auf jeden Fall eins der ersten Bücher zu diesem Thema, wie war die Reaktion hier?
Zuerst hatte ich sogar Angst, dass ich hier keine Reaktionen bekommen werde. Es war mir sogar sicher, dass vielleicht auch viele Pastoren und auch viele Kollegen nicht das gut finden. Das war mir ganz klar. Und das kann man auch von meinem ersten Buch, also Grüß Gott aus Afrika, dann lesen, wo ich sehr vorsichtig war und mit viel Humor, weil ich auch ganz bereit war, dass ich bereite hier eine Reaktion vor, das auch negativ sein kann. Aber doch, irgendwann die ersten Jahre kam keine Reaktion zum Beispiel. Also meiner Meinung nach kam keine Reaktion. In Bayern zumindest war vielleicht nicht. Doch nach 2-3 Jahren doch habe ich angefangen, Einladungen von verschiedenen Universitäten hier in Deutschland zu bekommen. Leipzig zum Beispiel, auch in Heidelberg zum Beispiel. Die wollten auch wissen, wie bin ich zu dem Thema gekommen? Welche Methode habe ich sogar benutzt? Die war schon ganz neugierig. Und dann auf einmal war dann auch Corona damals. deshalb war dann auch interessant, dass ich auch Vorträge dann paar Zoom machen konnte an verschiedenen Universitäten hier oder in verschiedenen Kreisen. Und auf einmal war die Resonanz da und die Reaktion da. Und ich habe eigentlich Sarah zum ersten Mal bei einer Zoom-Konferenz kennengelernt. Nicht eigentlich Namibia.
Ich erinnere mich auch, aber ich meinte so live.
Aber ich meine, 2020 war ja nicht nur das Jahr von Corona, sondern auch von der Mord an George Floyd, wo das Thema
und Hanau
auch, wo das Thema einfach gesamtgesellschaftlich und auch in der Kirche plötzlich viel mehr an Relevanz gewonnen hat und viel mehr darüber gesprochen wurde auch. Ne?
Wann ist dein Buch erschienen? War
2014.
Ja, das ist krass, ne? Weil das ist dann krass. Ja 6 Jahre später.
Ja, 6 Jahre später, ja.
Ja.
Genau. Aber in Tansania war auch Ihre Frage doch noch mit dem Reaktion in Tansania. Mhm. Einer von den Professoren, der mich auch ein bisschen, meine Arbeit damals auch ein bisschen begleitet hatte, war in Tansania und hat mal an der Uni probiert, ob er mit meinem Thema ein bisschen Rassismus in der Kirche anfangen konnte. Hat sogar mit dem Studenten ein bisschen mal mein Buch vorgestellt, inhaltlich, worum es geht. Und da wollte dann eine Diskussion. Er fand keine Diskussion. Er hat mich dann geschrieben, hey, ich bin an der Uni. Ich habe versucht, deine Arbeit hier in Tansania vorzustellen, vor ein Gespräch. Ich finde aber keine Resonanz.
Aber ein weißer Professor.
Ein weißer Professor
geht nach Tansania und möchte. Ja,
das kann auch sein, dass er auch schief war. Ich weiß nicht.
Ja, da gibt es jetzt mehrere Gedanken zu meinem Kopf.
Da kann man viel drüber sprechen.
Aber kommen wir noch mal kurz darauf, Rassismus und Partnerschaften. Mhm. Was können sich denn jetzt unsere HörerInnen überhaupt vorstellen? Mhm. Woran machst du das fest? Worüber hast du geschrieben?
Mhm. Nochmal die Frage bitte, wenn ich...
Also Rassismus und Partnerschaften.
Ja.
Wie sieht der Rassismus denn aus in Partnerschaften? Was waren Inhalte deiner Promotion?
Inhalt meiner Promotion.
Also ist natürlich schwer, das kurz zusammenzufassen.
Ja, aber zumindest ein paar Sätze noch dazu. Also klar ist, wenn es Rassismus gerade in der Kirche ist, ist ganz klar dann in der Partnerschaft ist noch dann präsent. Weil da begegnen die Partner aus dem globalen Süden ganz nah. Alle Berührungspunkte sind dann sofort da. Sie begegnen sich mit den Menschen aus dem globalen Süden. Und da wird dann Rassismus richtig deutlich. Für mich war damals die Frage, die Kirche tut so, als ob sie nicht rassistisch, hier im globalen Norden. Aber in der Partnerschaftsarbeit kann man auch gut sehen, dass es immer noch, auch wenn die Pastorin oder die Partnerschaftsbeauftragten nicht rassistisch aussehen wollen, auf einmal passiert was und man merkt schon, sie sind eigentlich sehr rassistisch, sie wollen aber nicht, gut gemeint, aber sofort rassistisch gemacht. Also deshalb gut Intentionen, aber rassistisch gemacht, das ist ja nichts. Und deshalb war ganz klar zum Beispiel mit der Sprache zum Beispiel war ganz deutlich, wenn dann in Tansania zum Beispiel, wenn hier eine Missionar in Tansania, er schreibt seinen Bericht vor die Kirche hier im globalen Norden. Wenn man die Bericht liest, die Sprache sagt schon ganz deutlich, dass die Missionarin, die bei uns sind in Tansania, sind immer noch rassistisch. Wenn sie über eine Stadt schreiben, die schreiben nicht eine Stadt, die sagen ein Dorf. Aber ich kenne die Stadt selber, das ist eine große Stadt, sogar größer als manche Städte hier im globalen Norden. Wenn Sie schreiben an einer Schule, an einer Universität, keine Missionar schreibt über eine Uni bei uns. Sie sprechen nur von einer Hochschule oder einer Fachhochschule, wenn einer will. Also es kann eine, ob das auf Englisch nennen wir, derogative Language. Es wird immer kleiner gemacht, immer kleiner gemacht.
Abgewertet.
Eine subtile Art von Rassismus, das eigentlich steckt schon in uns, will man das nicht zeigen, aber schriftlich kommt dann auch zum Ausdruck. Oder in der Begegnung kommt dann aber zum Ausdruck. Und das wollte man dann auch ein bisschen noch klar machen, damit Menschen, die so nett sind, in der Partnerschaftsarbeit tätig sind, wissen, obwohl wir sowas gut tun, aber wenn wir in den rassistischen Strukturen unterwegs sind, wir sind auch rassistisch. Wir sollen auch bewusst sein. Wir können das auch vermindern. Wir können das auch vermeiden. wenn wir das nicht wollen. Aber wir sind in solche Strukturen tätig und unterwegs.
Du hattest bei dem Vortrag, wo wir uns über Zoom kennengelernt haben, auch so Beispiele über Zeit.
Über Zeit,
da
ja genau.
Da ging es irgendwie darum, wenn die, das gab irgendwie auch einen Partnerschaftsbesuch von einer tansanischen Gruppe in Deutschland und dann gab der eine Deutsche dem anderen den Ratschlag, sag den Gästen morgen früh treffen wir uns um 8:30, auch wenn wir uns um 9 treffen, damit sie pünktlich kommen.
Das ist pünktlich, ja klar. Und da das ist eigentlich noch, weil Rassismus ist ja, hat auch verschiedene Stufen. Aber die letzte Stufe hier ist ja, wenn es ganz physisch, eine Ausgrenzung, physisch, dass der andere gesagt wird, komm doch um 9 Uhr, wir treffen um 9 Uhr, aber der andere wird gesagt, ist ja eigentlich um 10 Uhr. Aber die werden gesagt, dass sie sollen um 9 Uhr kommen, weil wir auch klischeehaft, wir sind ja klischeehaft so behaftet, dass sie werden immer spät sein. Muss aber nicht spät sein, aber wir sind so verhaftet, so, dass wir so verstehen. Und kommt dann zum Ausdruck, dass der andere werden anders gesagt. Und die dann auch pünktlich sind, kommen dann richtig um 9 Uhr da, müssen sie aber dann warten bis um 10 Uhr. Das ist eine Zeitverschwendung, das ist eine physische Ausgrenzung.
Du hattest auch ein Beispiel einer Deutschen, die in Tansania lebt und die dann per E-Mail geschrieben hat, Entschuldigung für die Verspätung, ich habe mich hier schon so angepasst, ich bin schon ganz tansanisch oder afrikanisch.
Ja, genau,
oder
genau,
so.
Genau. Das sind die ja, das sind Beispiele, die gut gemeint, mit Humor sogar ausgedruckt, aber dahinter steckt schon ein bisschen eine Art Abwertung, weil ja, was heißt das? Ich bin ja in Tansania, ich bin schon gut angepasst hier. Zeit spielt keine Rolle. Aber auf der anderen Seite, man sagt ja, time is money. Mhm. Also, wenn wir, dann time is money hier, die Tatsache ist. Aber wenn man da ist, sagt ja, wir sind hier angepasst, wir achten nicht mehr auf die Zeit. Klingt sehr gut. Aber dahinter eigentlich steckt schon eine große Abwertung. Mhm. Und ich kann Sie noch eine ganz andere, weil vielleicht haben Sie auch Interesse an Beispiele, wo eigentlich subtil, versteckt, ich habe sogar neulich veröffentlicht, ob neulich oder vor ein paar Jahren, dass eine Gruppe aus Tansania war, zum Beispiel hier hat eine Gemeinde besucht, wollte zurück nach Tansania, aber der Flug ist nicht mehr geflogen. Was tut dann eine Partnerschaftsgruppe? Ist zurück zu den Gemeinden, wo sie waren. Doch, sie haben festgestellt, nach 2-3 Tagen, der Flug ist doch geflogen. Hat die Fluggesellschaft, glaube ich, war überbucht oder was, wie auch immer. Aber die Fehler lag nicht bei den Partnern aus den globalen Süden, lag bei der Fluggesellschaft. War dann eine Bedrohung, dass sie werden dann auch eine Bedrohung, dass sie auch zahlen mussten, also als Strafe. Und die Fluggesellschaft hat dann doch gesagt, ja, wir zahlen, bevor das als Strafe gilt oder was. Die haben das gezahlt. 400 Euro pro Kopf. Wer soll das Geld kriegen? Ja. Die Gäste oder das Dekanat? Hat das Dekanat bekommen. Und die Gäste haben keine Ahnung bis heute, dass 400 Euro gezahlt pro Kopf. Nein. Ja, das sind die Art von Beispiele, wo man sieht, okay, wir reden schon von Partnerschaft auf Augenhöhe, ja. Aber in unseren Köpfen herrscht auch schon viel rassistische Muster und Strukturen, die bearbeitet werden mussten, wenn wir richtig über Partnerschaft auf Augenhöhe sprechen wollen.
Und halt immer mit der guten Intention. Ne? Immer,
gut gemeint,
also,
rassistisch
gut gemeint,
gemacht.
Gut, macht es deswegen auch, ist es deswegen auch so schwer, das Thema anzusprechen, weil die Menschen bei sich selber nicht das Gefühl haben, dass das bei ihnen überhaupt möglich ist, weil sie doch es eigentlich gut meinen.
Und deshalb ist es auch ein bisschen schwer, auch mit dem Thema Rassismus unterwegs zu sein. Zum Beispiel bestimmte Kirchen hier in Deutschland, meiner Meinung nach, die haben keine Ahnung, dass sie rassistisch sind. Die haben keine Ahnung oder die wollen das nicht wahrnehmen. Oder wenn sie irgendwann das wahrnehmen würde, ohne Vorbereitung, ist wie ein Kind. Wenn man ein Kind mit so viel Information bombardieren würde, da kann passieren, dass das Kind plötzlich dann einen Herzinfarkt oder Schlaganfall kriegen würde. Da muss man sehr vorsichtig sein. Bestimmte Kirchen hier sind so heilig, so fromm und keine Ahnung, dass sie rassistisch sind. Keine Ahnung. Und das macht dann auch ein bisschen schwer. Auf deine Frage zum Beispiel, dass in der Partnerschaftsarbeit die Herren und Damen seit in den 70er Jahren, die machen so, rassistisch so, aber gut gemeint. Jetzt zu sagen, oh, was sie schon seit in der 70er Jahre gemacht, manche war schon rassistisch. Das tut sehr weh und manche können das nicht akzeptieren und das stiftet auch ein bisschen Frust. Und deshalb manchmal, deshalb war dann auch mit meinem Buch Grüß Gott aus Afrika ein Versuch, vielleicht ganz langsam mit dem Thema, weil für manche, wo es dann richtig gut gemeint war und jetzt die Arbeit abgewertet würde, tut sehr weh und stiftet auch Frust.
Naja, und da denke ich halt aber oft auch, wir sind ja auch eine seelsorgerliche Institution. Ja. Und wenn wir da Menschen auch in diesem Schmerz begleiten würden, das könnten wir eigentlich richtig gut, weil das ist ja auch eine Art Trauerarbeit.
Ja.
Ich muss mich davon verabschieden, dass gut gemeint nicht gut ist.
Nicht gut ist, ja.
Obwohl ich das, und wenn ich in den 70er, 80er Jahren schon da aktiv war, ja, dann muss ich ja auch, ich muss 40-jährige Arbeit, die ich gemacht habe, kritisch hinterfragen und brauche da vielleicht auch Begleitung. Ich brauche eigentlich niemanden, der mich jetzt beschuldigt,
Nein. Weil
ich fühle mich eh beschuldigt und beschämt.
Ja.
Und wie können wir da auch mit Widerständen umgehen? Und ich glaube, damit können wir umgehen und das können wir eigentlich als ChristInnen gut und auch als SeelsorgerInnen können wir das gut, Menschen im Schmerz und in der Trauer begleiten.
Und deshalb dann, wenn du so sagst, dann ich stimme einfach zu und ich glaube, das wäre auch dann die Aufgabe zum Beispiel von Missionswerken, wo wir auch dann Kompetenz hätten. Wir haben schon Menschen, die richtig interkulturell dabei sind, kompetent. Sie können schon auch Menschen begleiten in solchen Fragen zum Beispiel, wenn es um Rassismus geht, wenn es um Partnerschaftsarbeit, wenn es um interkulturelle Fragen, aber auch wenn es um Trauer, wenn es um Trauma geht, dass Menschen dann auch traumatisiert sind. Da haben wir schon richtig viele Menschen, die Kompetenz haben, werden aber vielleicht manchmal nicht dann gebraucht, nicht gefragt. Und ich glaube, das ist auch eine von den Aufgaben von einem Missionswerk. Menschen, die in der Partnerschaft arbeiten, richtig gut zu begleiten.
Das ist also, das glaube ich auch. Mhm. Wir schauen ja immer auch gerade, oder in gesamtkirchlich zeigt man dann eher gerne mit dem Finger auf die Missionswerke und sagt, ja, aber die waren ja am schlimmsten.
Ja.
Ja und ja. Ja,
ja und nein, ja, ja und nein.
Genau, wo ich aber auch sehe, okay, aber im Gegensatz zu Ortsgemeinde XY mussten sich die Missionswerke schon sehr, sehr lange selbstkritisch mit Rassismus und Kolonialismus auseinandersetzen. Mhm. Klar sind wir lange nicht auf der Insel der Glückseligen. Natürlich gibt es viel noch zu tun. Aber die ökumenischen Bewegungen haben sich seit den 70er, 80er Jahren auch auf den Weg gemacht. Also wenn ich mir den Ökumenischen Rat der Kirchen anschaue und so, da gab es schon Papiere, die in den 80er Jahren geschrieben worden sind und auch Versammlungen und so weiter. Und auf deren Wegen gehen wir heute auch. Also das finde ich auch wichtig, nicht so zu tun, als ob sich Kirche und auch ChristInnen und theologisch erst nach der Ermordung George Floyds mit Rassismus auseinandergesetzt wurde. Das stimmt so nicht. Die Gesamtgesellschaft und Kirchengemeinden und an der Basis, da interessieren sich die meisten in Deutschland erst seit 2020 für dieses Thema. Mhm. Aber die Texte, die Gedanken, ich habe letztens eine Andacht gelesen, ökumenische Versammlung, Jahr 1992, wo ich dachte, krass, die haben dasselbe geschrieben und geredet wie wir heute schon, ja? Also auch nicht alle. Das war Osten Peter Brandt, der auch bei uns ja auch schon mal im Podcast war.
Mhm. Und auch Vordenker.
Genau.
Für vieles, was
Ja, der hat auch die ISD mitgegründet in Deutschland, war Pfarrer im Rheinland, hat den Verein Phoenix e.V. gegründet und so weiter. Ja, also ist schon ein Vordenker. Ja. Aber trotzdem gab es da auch auf einer ökumenischen Versammlung gab es eben auch diese Andacht, es gab das Thema und das gab es jetzt so in meiner Kirchengemeinde nicht. Das habe ich weder in der Schule noch in der Kirche noch irgendwo wurde sich da, also das gab es einfach nicht.
Aber Rassismus das ist ja,
waren die Nazis, Punkt um.
In der Ökumene kommst du ja nicht drum rum, also auch in der weltweiten Ökumene, da ist man ja schon… Nicht ganz von Anfang an, aber zumindest seit dem 20. Jahrhundert ist man da auch so sehr in Berührung miteinander und da ist so viel Begegnung schon gewesen auf internationaler Ebene. Ja. Und da sind ja, da spielen ja auch die Missionswerke eine große Rolle, dass das Thema einfach unumgänglich war schon.
Und trotzdem gibt es da ja auch Widerstände, auch gerade bei Partnerschaftsgruppen. Ja, die Vereinte Evangelische Mission hat, also drei KollegInnen von uns, die haben 2021 ein Partnerschaftspapier geschrieben, siebenseitiges Dokument, verlinken wir auch in unseren Shownotes. Das waren zwei KollegInnen aus Indonesien und ein Kollege aus Ruanda, die auch bei uns im Vorstand sind und die haben halt in diesem Dokument nochmal die Machtverhältnisse angesprochen, was eigentlich auch verändert werden müsste in der Partnerschaft, was sie kritisch sehen, gerade auch mit ihrem Blick aus Asien und Afrika und so weiter. Und das ist eigentlich auch so ein Dokument, wo man sagt, ja, also da sind die Missstände deutlich gemacht, da gibt es auch konkrete Ideen, was man ändern könnte und so weiter. Und das hat schon auch dann im Jahr 2021 immer noch auch für großen Widerstand und Diskussionen gesorgt.
Okay.
Und das ist, glaube ich, schon gut, wie du sagst, dass wir als Missionswerke da auch Impulse setzen. Aber
also willst du auch ein bisschen sagen, dass die Kirche insgesamt dann dabei sein soll.
Genau, also und dass die Widerstände schon noch da sind. Und ich glaube, wir sind so ein bisschen jetzt an dem Punkt, wo ich mir manchmal Gedanken mache, okay, wie können wir Räume und Atmosphären schaffen, dass wir jetzt auch miteinander ins Gespräch kommen. Also dieser seelsorgerliche Aspekt, wie können wir denn, weil jetzt haben, also bei diesem Partnerschaftspapier, ne, da haben wir das jetzt seit 3 Jahren schwarz auf weiß liegen und es gibt dein Buch, es gibt vieles, wo wir uns mit kognitiv mit dem Inhalt beschäftigen können und wo auch die Faktenlage relativ klar ist auch. Auch wenn wir über, das ist ja auch, wenn wir jetzt in Deutschland im Humboldt-Forum über Bronzeplatten aus Benin das und so, ne? Also all sowas, das ist ja, wo ich immer so denke, es ist doch aber relativ klar. Also wenn ich das zum Beispiel meinen Kindern erkläre, dann ist klar, was nicht dir gehört, musst du mir zurückgeben.
Ja, so zum Beispiel.
Und also Kinder verstehen das sofort, aber die Widerstände sind ja da. Und da eben auch, wie können wir da miteinander sprechen?
Ja, ich glaube, es muss von verschiedenen Ecken Diskussion angestoßen werden. Ich meine auch, in der Schule zum Beispiel soll auch vorkommen, zum Beispiel die Geschichte von Kolonialismus muss in den Schulen vorkommen, kommt jetzt auch ein bisschen langsam an. Es muss auch in der Uni zum Beispiel vorkommen. Ich kenne schon Kollegen, die mir mal gesagt, die haben Afrikanistik studiert. Aber die haben nie mit dem Thema Rassismus auseinandergesetzt. Was sollte dann da sein? Der Kollege hat auch sofort selber gesagt, was sollte dann sein? Ich habe Afrikanistik studiert, aber über Rassismus war nicht mal ein Thema. Also man merkt schon, es muss auch in der Uni kommen, aber vielleicht müssen wir auch ein bisschen das Thema Theologie hier ansprechen. Ich bin sehr dankbar, dass jetzt auch ganz deutlich gesagt wird, ich weiß von dir auch, über weiße Theologie, es wird ja hier in Deutschland getrennt. Weiße Theologie, also normale Theologie, soll Weiß-Theologie sein. Und was anderes, ja, von globalen Süden, von Asien, das nennt man dann exotische Theologie oder interkulturelle Theologie, also was Exotisches.
Befreiungstheologie,
Black Theology oder so, kann man immer so nennen. Aber man merkt schon, was lernen sie dann hier als Theologie? Wenn Befreiung Theologie exotisch ist, wenn interkulturelle Theologie über Asien und Afrika auch exotisch das ist, was lernen Sie dann hier im globalen Norden? Nur lesen Sie dann die Bibel wie die Fanatiker oder was? Das wäre die Frage. Umgekehrt muss deutlich gesagt werden, Theologie ist im Kern interkulturell. Es war ja es war ja jüdisch, war dann hellenistisch, war dann römisch. Bis Theologie, bis dann die Bibel, bis das Evangelium hier in Europa richtig ankam damals, war ja in der jüdischen Tradition, war in der hellenistischen Tradition, war römisch, dann germanisch oder wie man das besser. Das ist doch rein interkulturell. Und dann nach Afrika. Das heißt, es gibt keine rein Theologie oder Weißtheologie. Theologie ist interkulturell. Das heißt, wer Theologie hier im globalen Norden studieren will, muss bereit sein, Theologie als interkulturelle Theologie zu studieren. Sonst bringt nichts, bleiben wir dann mit unseren rassistischen christlichen Strukturen, fordern wir das, aber das bringt auch nicht, weil die Gesellschaft ist ja sowieso interkulturell momentan. Es ist eine Tatsache, ob wir wollen oder nicht, es ist interkulturell. Die Kirche wird interkulturell. Und wenn wir mit unserer weißen Theologie so bleiben, aber die Gesellschaft selbst bunt ist, dann es kann kein Wunder sein, dass unsere Kirche dann klein wird und unattraktiv wird und auf einmal stirbt dann die Kirche aus. Schade sozusagen, aber ist eine Tatsache.
Du hast über theologische Ausbildung gesprochen. Ja, ja. Aber Kirche sind ja nicht nur die TheologInnen und die PastorInnen,
ja.
Sondern und auch Partnerschaftsarbeit wird ja häufig auf Gemeindeebene oder auf Kirchenkreisebene gemacht.
Ja.
Was sind so konkrete Maßnahmen, die Partnerschaftsgruppen auch unternehmen können? Also du hast vorhin auch schon das Thema Attraktivität der Kirche in einer sich verändernden Gesellschaft angesprochen.
Ja.
Und auch die Partnerschaftsgruppen haben ja ein Nachwuchsproblem.
Ja.
Oder häufig zumindest. Ja. Was muss sich da verändern, damit die kirchliche Partnerschaftsarbeit attraktiver wird, auch für junge Leute, und damit die Kirche auch relevant bleiben kann in dieser Gesellschaft, in dieser Migrationsgesellschaft?
Für mich ist die Tatsache, dass die Kirche bunt sein soll, damit auch dann attraktiv sein kann. Salopp gesagt, Deutsche haben ja weniger Kinder als die Migranten. Ob salopp oder klischeehaft das gesagt, aber das ist ein bisschen eine Tatsache. In den Schulen gerade, viele Kinder sind eigentlich Kinder, über 50%, ob ich die Statistiken richtig verfasst habe, sind die Mehrheit Kinder mit Migrationshintergrund.
Björn Höcke hat erst letztens im Interview bei Welt TV gesagt, dass wir das wieder ankurbeln müssen, dass Deutsche mehr Kinder kriegen.
Genau,
Björn Höcke hat das Problem erkannt. Problem in Anführungsstrichen. Ja.
Die Problematik ist schon sehr, jetzt vielen Dank, die Problematik ist bekannt. Deshalb, wenn unsere Kirchen nicht attraktiv für Kinder von den Familien mit Migrationshintergrund, Kinder mit Migrationshintergrund, da haben wir keine Mitglieder mehr, da haben wir keine Jugendarbeit mehr. Das wird dann in anderen Kirchen stattfinden. Deshalb, die Kirche muss die Problematik jetzt erkennen und attraktiv sein. Jetzt war zum Beispiel neulich doch die Kirchenvorstandwahl. Und ich habe schon Kollegen gehört, Pastoren, die sagen, ja, aber sie haben sich nicht beworben. Ja, stimmt. Wie können sie sich beworben, wo die Kirche so weiß ist und keine Motivation? Dass, hey Mensch, sie sind bei uns hier 10 Jahre, sie verteilen nur Gemeindebriefe, sie können sich doch ein bisschen mal sich vorstellen, mal zu kandidieren. Man braucht eine Motivation, eine Ermutigung. Dann können sie sich auch ein bisschen Mut fassen und sagen, ja, ich kandidiere mich. Und daher wären wir dann in der Lage, Menschen in die Kirche mehr zu haben, die auch vor der Partnerschaftsarbeit vielleicht gewonnen würden. Meiner Meinung nach, viele junge Menschen wollen auch mit der Kirche nicht so viel zu tun, weil die Kirche auch dann zum Beispiel mit dem Thema Mission, die jungen Menschen sehen, das ist ja auch ein Skandal, das war auch mit Kolonialismus, das war auch Unrecht. Jetzt das Thema Missbrauch, ja, diese Kirche, die jungen Menschen wollen das nicht. Also die Kirche muss ein bisschen attraktiv sein, um Menschen anzusprechen, die dann auch letztendlich von unserer Partnerschaftsarbeit gewonnen werden. Ich kenne aber Menschen, die nicht in der Kirche sind, ausgetreten sogar, aber für Partnerschaftsarbeit bereit sind und aktiv sind. Das heißt, das Thema Gerechtigkeit spricht viele Menschen an. Wenn wir mit dem Thema Gerechtigkeit unterwegs sind, auch Menschen, die nicht in der Kirche aktiv sind, wollen ein bisschen einen Beitrag leisten. Deshalb, bestimmte Themen können auch Menschen für uns in der Partnerschaftsarbeit unterwegs mit uns sein können und umgekehrt dann endlich mal in die Kirche kommen könnten.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil in der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung hat sich auch ergeben, dass ein Thema auch ist, das sind jetzt Kirchenmitglieder dann in dem Fall, aber es sind ja auch nur Menschen, also auch die Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind, gibt es ja durchaus Überschneidungsmengen. Jedenfalls war das Thema Gerechtigkeit und sich auch für gegen soziale Ungerechtigkeit einzusetzen, schon auch ein Interesse. Ja. Das finde ich so interessant, weil wenn wir mit dem Thema Rassismus in der Kirche kommen, gibt es ja manchmal sehr wenige, aber sehr laute Stimmen, die sagen, oh, muss aber mal mehr Evangelium und nicht immer nur Rassismus und so. Für mich ist Rassismus auch Evangelium, aber gut. Aber die sagen, na ja, das ist ja nicht so ein geistliches Thema, das ist eher so ein politisches Thema. Und aber es gibt eine, es gibt eben diese Studie, die sagt, das ist gar nicht so, dass Leute das nicht wollen, sondern das kann auch ein Ansporn und eine Motivation sein, in der Kirche zu sein, weil Kirche sich mit all ihren diakonischen Einrichtungen eben auch mehr für Gerechtigkeit einsetzt. Und das ist schon auch wichtig.
Ja.
Und das ist Menschen auch wichtig, dass wir das in der Kirche tun. Innerkirchlich und auch die öffentliche Wahrnehmung ist so, ne? Also, dass Kirche schon auch ein Ort ist. Und da haben wir gerade vor der Aufnahme auch drüber gesprochen. Und das erlebe ich auch schon so. Mir begegnen in der Kirche schon Menschen, die ein großes Gerechtigkeitsempfinden haben, um auch mal was Positives zu sagen. Ich bin ja gerne in der Kirche. Wir sind ja alle freiwillig in der Kirche, ne? Ja. Also, und auch gerne. Wir könnten diese Arbeit auch außerhalb der Kirche machen. Es gibt einen Kollegen, der immer sagt, dafür wird man außerhalb der Kirche auch viel mehr Geld bekommen. Also, aber wir machen es ja sehr bewusst innerhalb der Kirche. Und das Schöne ist wirklich auch, dass ich auf Menschen treffe, die wollen nicht rassistisch sein. Natürlich haben die auch große Widerstände und sehen Rassismus als ein Thema der anderen und so. Ja, das ist auch alles da. Aber es ist auch ein Ansatzpunkt, dass wir auf Menschen treffen, die nicht rassistisch sein wollen und die es auch viele seit 3 Jahren eben vor allem wollen auch daran arbeiten, wollen auch was verändern.
Ja.
So, ne?
Ja. Also da muss ich auch gestehen, dass die Kirche, aber auch die Gesellschaft, die Öffentlichkeit ist auch bereit für Veränderungen. Und die wollen auch ein bisschen kritisiert. Ich muss auch gestehen, zum Beispiel, warum ich auch hier bin, weil ich auch viele kritisiert. Ich glaube, ich gehe davon aus schon, dass die deutsche Gesellschaft auch nicht, tut nicht so schwer mit Kritik. Also jemand, der kritisiert, der die Wahrheit spricht, der Sachen richtig klar darstellt, wird schon beliebt hier, meine ich auch. Ich bin dann auch mit meinen Büchern auch ein bisschen noch nach außen, auch bekannt, weil ich kritisiere. Also die Menschen oder die Kirche ist auch hier bereit, das, was eigentlich versteckt, nicht klar ist, von außen gesagt, damit die Menschen auch ein bisschen sich ändern können.
Und dennoch ist es auch gefährlich. Also das finde ich auch nochmal.
Leider,
also,
leider.
Ja,
leider.
Man wird gehört, wenn man kritisch spricht. Aber es ist auch, also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, schwarze PolitikerInnen in Deutschland haben fast alle Polizeischutz, weil sie ernsthafte Morddrohungen auch schon erhalten haben. Und auch ich habe Security bei meinen Lesungen dabei und das auch nicht ohne Grund. Also es hat schon auch diese beiden Seiten. Natürlich sind Leute auch, hören sich auch Kritik an. Aber es hat schon auch, das ist mir irgendwie gerade so ein Impuls gekommen, dass mir das schon auch wichtig ist, das auch nochmal zu sagen. Aber mich würde interessieren, nochmal kurz, um nochmal auf Partnerschaften zu kommen. In Deutschland ist es so, dass viele Interesse haben. In Tansania sagtest du gerade am Anfang des Gesprächs, es ist es ist auch nicht so da. Wie ist das denn jetzt? Wenn jetzt eine deutsche Partnerschaftsgruppe uns jetzt hört und jetzt mit ihren PartnerInnen im globalen Süden darüber ins Gespräch kommen wollen. Und jetzt marschiere ich da als Deutsche hin und sage, so, jetzt müssen wir aber überraschen. Ich bin jetzt auf den Trichter gekommen, jetzt habe ich das Buch gelesen und jetzt unterhalten wir uns in Deutschland darüber. Jetzt will ich mit euch über Rassismus sprechen. Und trifft dann vielleicht erstmal auf ein verhaltenes Schweigen oder so. Oder wie... erlebst du das? Du bist ja jetzt auch Direktor eines Missionswerks.
Also ob ich deine Frage dann verstanden. Also das scheitert dann auch manchmal dann auch vor so ein Gespräch, weil zumindest sind die Menschen nicht vorbereitet. Sie kennen sich mit dem Thema nicht. Auch die Definition, allein die Definition von Rassismus kennt keiner oder nur wenig. So ein Thema musst du nur mit den Akademikern sprechen. Also die normalen Menschen, die haben das nicht so ganz im Blick. Und das sind auch nicht ihre Themen. Deshalb ist es uninteressant und keiner zeigt eine Art Bereitschaft. Es ist eigentlich so wie die Diskussion gerade mit dem Thema Sexualisierung. Wie heißt das? Homosexualisierung? Wie heißt das noch?
Ja, LGBTQI-Themen.
Das Thema findet keine Echo bei uns, weil es wird nicht diskutiert. Obwohl die Problematik vielleicht schon da ist, aber es wird nicht diskutiert und es ist kein Thema und keiner hat Lust, darüber zu sprechen, weil das sind nicht alltägliche Themen wie bei uns hier in den Medien. Und wenn überhaupt jemand über das Thema sprechen will, muss man zuerst doch mal vielleicht mal in der Schule gehört hatte oder mal einen Vortrag hatte oder mal ein Buch gelesen hat oder mal im Ausland mal war. Sonst hat man doch keine Stoffe für eine Diskussion, keine Basis, keine Struktur. Und das ist eigentlich dann mit dem Thema Rassismus, wenn man über Rassismus in der Partnerkirche sprechen will. Da sind keine Strukturen, keine geistliche oder intellektuelle Strukturen so vor so ein Thema.
Und wie kann das dann aussehen? Mhm.
Ich wollte auch was dazu sagen, weil ich glaube, es ist, selbst wenn es ein gemeinsames Verständnis von dem Begriff und von dem Konzept gibt, ist ja trotzdem noch ein Gefälle da.
Ja.
Also es ist ja immer noch so, dass es häufig auch noch so ist, dass die Partnerschaftsgruppen im Norden geldgebende Partnerschaftsgruppen auch sind. Und in dem Partnerschaftspapier der VEM, was du eben angesprochen hast, wird ja auch von einer Geber- und Nehmermentalität gesprochen, also die sowohl im Norden als auch im Süden ist. Und wenn dann sozusagen die geldgebenden Partnerschaftsgruppen aus dem globalen Norden kommen und sagen, so, jetzt sag mir mal, wo ich rassistisch bin, oder lass uns über das Thema Kolonialismus sprechen. Das ist dann da, also das, selbst wenn es da ein Konsens gibt, was der Begriff bedeutet, ist es ja schwierig, dann in so einer Konstellation darüber zu sprechen.
Das heißt dann, anders gesagt, dann Geld hat auch bestimmte Macht und dann stiftet auch eine bestimmte Sprachlosigkeit. Also wer als Empfänger da ist, dann ist ja sprachlos. Der hört nur zu, weil Geld spricht auch viel, hat auch Macht dabei. Und sage ich normalerweise, bis wir endlich mal die Definition von Geld in der Partnerschaftsarbeit haben. Das ist, es soll dann auch machtlos, es geht nicht um Geld. Bis wir eine Art Definition, was heißt Geld? Es bleibt immer die Gefälle, dass der Geber immer Macht und das Sprechen hat und der Empfänger immer der Kleine ist.
Was meinst du mit der Definition von Geld, das Machtgefälle anzusprechen oder Geld neu zu definieren?
Oder welche Bedeutung das Geld hat?
Was Bedeutung? Ich plädiere noch, ich bin ja Theologe, ich darf auch fantasieren.
Bei uns sowieso.
Sowieso,
für Fantasie. Also als Christin hätte ich mir gedacht, dass wir auch verstehen, dass was wir als Ressourcen haben in der Kirche, eigentlich unsere Ressourcen ist. Nicht ganz territorial gedacht. Das sind deutsche Gelder. Und das sind, das ist unser Geld. Die Ressourcen sind unsere Ressourcen. Die Ressourcen, die Kirche hier im globalen Norden hat, das sind eigentlich unsere Ressourcen. Wir sind doch ja der Kirche, eine Kirche Gottes. Die Kirche soll doch ein bisschen nicht so territorial denken soll. Wir sind eine Kirche und VIM sagt auch schon, wie heißt doch euer Motto?
Eine Gemeinschaft in drei Erdteilen.
Ah, nee, es gibt noch eine Art andere. Eine Gemeinschaft, viele Kirchen, eine Gemeinschaft. Ich würde gerne ganz anders sagen. Also wenn Kirchen eine Kirche ist, das heißt, wir sind eine Kirche und die Ressourcen sind unsere Ressourcen. Und nicht einer sagt, ja, ich habe aber mehr gegeben, deshalb habe ich das Sagen. Schaffen wir doch nicht das. Bis wir das schaffen, wenn nicht, dann bleibt die Gefälle. Ja, ich habe mehr gegeben und deshalb habe ich mehr das Sagen. Ich muss auch Respekt noch genießen. Ich habe Aufmerksamkeit noch genießen. Aber als Christen, als Getauften, wir sollten doch ein bisschen mal in der Lage sein, zu sagen, ja, das sind die Ressourcen. God-given Ressourcen. Sie sind unsere. Wir verteilen nur.
Und das ist natürlich, glaube ich, in Deutschland schwieriger, wenn ich mir auch angucke, wie Kirchen strukturell institutionalisiert sind. Ja. Wenn ich mir allein die Parochie angucke, ein Gemeindebezirk.
Ja.
Das ist ja alles schon. Jeder Gemeindebezirk hat seine eigene Kirche.
Ja.
Dann gibt es Kirchenkreise, dann gibt es Landeskirchen und da gibt es die EKD, die Evangelische Kirche in Deutschland. Ja. Also das kam ja auch bei der Forumstudie auch nochmal raus. Ja, wir denken überhaupt nicht einheitlich als ChristInnen. Also nicht mal der Stadtteil nebenan ist mit mir verbunden und so weiter. Ja, also das fällt natürlich in der deutschen Denkweise total schwer. Und diese Denkweise von Kirchenkreis, Gemeinde und so weiter, die wurde auch in Tansania gibt es auch Kirchenkreise zum Beispiel und in anderen Ländern gibt es das auch. Ja. Also diese Denkweise, wie Kirche strukturiert ist, die wurde ja auch kolonial übergestülpt und übernommen, die lebt bis heute. Und gerade deswegen ist, glaube ich, dieser Gemeinschaftsgedanke, zumindest aus deutscher Perspektive, und unser ganzes Kirchensystem ist sehr deutsch da in dem Fall jetzt, was Kirchenkreise und sowas oder zumindest europäisch angeht, ist das dann ja total schwer.
Ist total schwer und die Kirche in Deutschland oder in Europa sowieso hat diese Strukturen selber nicht erfunden. Die war ja eigentlich nicht kolonial, aber war politisch. Sie sind eigentlich politische Strukturen.
Aber es ist eurozentrisch.
Es ist eurozentrisch. Also die Kirchen in Europa bewegt sich in den europäischen Strukturen. Und wenn die europäischen Strukturen nicht so von der Macht und Kolonialismus oder Macht befreit sind, dann bleibt die Kirche auch ein bisschen verhaftet in diesen Denkweise.
Okay, und dann gibt es ein gemeinschaftliches Denken über Geld. Mhm. Aber jetzt, ich stelle mir das vor, oder es gibt es ja auch deutsche Leute, die engagiert sind in der Partnerschaftsarbeit, die sagen jetzt reden wir in Deutschland so viel über Rassismus, jetzt sollen wir auch international darüber reden. Mhm. Dann reden wir über Geld und dass das eine Ressource ist, die uns alle gehört. Ja. Und also so. Und wie kann das dann aussehen? Wie können wir, weil ich stelle mir das auch, ich meine, weißt du, Emanuel, du bist in Tansania geboren, sozialisiert, aufgewachsen.
Ja.
Ich in Deutschland. Und dann reden wir, ich meine, wir beide, wir können darüber reden. Aber ich glaube auch, es ist auch einfacher, weil ich auch nicht weiß bin. Aber jetzt imaginieren wir mal kurz, wie ist Sarah weiß geworden? und dann stellen wir uns mal vor, ich bin weiß. Aber das ist ja auch sehr schmerzhaft. Wie kann ich mit dir über Kolonialismus und über Rassismus reden, von dem ich mein ganzes Leben profitiert habe und ich eigentlich so deine ganze christliche Prägung, auch deine lutherische Prägung, deine Theologie, dein Sein, deine Identität, die stelle ich damit ja auch in Frage in dem Moment, in dem ich mit dir über Kolonialismus und Rassismus aus meiner deutschen Perspektive, und dazu kann ich jetzt auf Color oder Schwarz oder Weiß sein, das ist egal, ich bin Deutsche und bin hier sozialisiert und ich habe all die Privilegien. Mhm. Ich stelle ja auch deine Identität in Frage. Auch das ist ja ein sehr schmerzhafter Moment. Und was erwarte ich denn da als Deutsche, dass du dann da sitzt, also mit dir, Emanuel, kann ich darüber reden, weil ich weiß, du hast dazu promoviert, du hast dich damit auseinandergesetzt, auf dem akademischen Level in deiner Biografie und so weiter reflektiert. Aber wenn ich mir jetzt so eine Partnerschaftsgruppe vorstelle, dann sitzt du da und in dem Moment musst du sagen, ja stimmt, mein Glaube, der ist mir kolonial oder meiner Uroma kolonial oder meiner Oma kolonial übergestülpt worden. Ja. Das Lutherische ist deutsch. Das ist gar nicht meine tansanische Identität. Meine ursprüngliche Kultur ist zum Teil ausgelöscht worden von euch. Wie können wir uns dann begegnen? Was erwarte ich von dir in dem Moment? Wie können wir überhaupt darüber reden?
Nichts. Wir sind ja entwurzelt. Wir sind entwurzelt von unserer Tradition, von unserer Kultur, von unserer Dasein. So ganz salopp gesagt, aber ehrlich gesagt. Und deshalb dann müssen wir sehen, ganz langsam und hoffentlich sehen, was wir trotzdem gemeinsam auf den Weg bringen können. Da können wir vielleicht das Thema Gerechtigkeit noch wieder gemeinsam auf den Weg. Wir können immer das Thema Klima, Erhalten der Schöpfung, noch ein bisschen mal drüber. Aber das sind die Sachen, die wir retten können. Aber viel ist schon kaputt gemacht, wenn man ganz genau sagen soll.
Und können wir dann gar nicht über Rassismus sprechen?
Nein, es geht ja gar nicht ohne. zum Glück, Gott sei Dank, jetzt reden wir über Rassismus. Ist doch ja ein Schritt. Ein Schritt, dass wir über Rassismus sprechen, damit wir unsere Geschichte bearbeiten könnten. Und wenn wir unsere Geschichte bearbeiten, da finden wir doch bestimmte Eckpunkte, wo wir doch noch vertiefen konnten. Zum Beispiel das Thema Versöhnung. Neulich war der Präsident von Deutschland in Tansania. Der hat endlich,
Steinmeier
hat endlich mal gesagt, Entschuldigung, für was passiert hier? Was hat das verursacht? Steinmeier war bestimmt in diesen Diskussionen vor eine längere Zeit, hat aber nicht mal geschafft. Jetzt hat er Mut, weil die Diskussion doch in Deutschland ganz breit ist. Er kriegt auch keine Kritik, es wird sogar gelobt, weil jeder versteht jetzt, weil die Diskussion gerade doch in der Fläche ganz deutlich ist. Und jeder sieht ja, und es ist gerade vielleicht doch die Zeit, dass wir uns entschuldigen sein können. Und wenn wir Entschuldigung sagen können, das ist doch Versöhnung. Und dann, wenn wir bestimmte Sachen hätten wie Trauma oder was, können wir noch weiter bearbeiten. Und dann können wir doch mal auf den Tisch sitzen. Wir sind noch nicht so ganz auf der Augenhöhe, aber endlich mal, wir sind nicht mehr, wo wir waren.
Müsste der Rat der EKD eigentlich auch mal nach Tansania reisen und das machen, was unser Bundespräsident getan hat?
Nicht, dass sie müssen. Die sollten doch lange her da sein. Die sind aber noch nicht. Ich vertrete die These, sie kapieren noch nicht. Irgendwann werden sie, entweder die schon gerade im Amt sind, wenn die gerade im Amt sind, die nicht das schaffen, kommen ja eine neue Generation. Die werden das schon schaffen. Viele Präsidenten von Deutschland haben das auch nicht geschafft. Steinmeier hat endlich geschafft. Kommen noch viele mehr Politiker später, die das schaffen. Es kommt gerade in Deutschland eine ganz neue Generation, die ganz bereit ist, mit solchen Themen unterwegs zu sein und bestimmte Sachen in der Geschichte zu bearbeiten und zu einer bestimmten Zeit, wo wir uns doch versöhnt werden. Jetzt ist doch alles oberflächlich, als ob wir richtig versöhnt sind. Versöhnt sind wir noch nicht. Das müssen wir das bearbeiten.
Und siehst du da auch so ein bisschen deine Funktion als erster schwarzer Direktor des ELM? Mhm. Also du bist Experte für Rassismus, Ökumene, Partnerschaft, aber vor allem für interkulturelle Begegnung, ja. Auch als Tansanier, der lange in Deutschland gelebt hat und so weiter. Und du wirst hier auch, als du hier angefangen hast, wurdest du als Brückenbauer bezeichnet. Ja. Siehst du das auch so ein bisschen deine Rolle?
Das sehe ich schon richtig als Brückenbauer. Das ist ja auch ein Zeichen, ein Signal von der Kirche hier in Niedersachsen, dass wir wollen eigentlich schon mit den Themen, die eigentlich verborgen sind, jetzt langsam anfangen, mit diesen Themen aufeinanderzusetzen. Das heißt, Menschen aus anderen Ländern zu glauben, ein Vertrauen zu schenken, dass sie mit uns unterwegs sein können. Vor ein Gespräch, vor ein Austausch, vor eine Bereicherung unterwegs zu sein. Das ist ein Zeichen, dass wir sind bereit. Deshalb bin ich schon auch ein bisschen ermutigt, auch von dem Bischof, aber auch von dem Missionsausschuss hier in Niedersachsen, dass, hey, wir vertrauen Sie, sei doch mit uns unterwegs hier, dass wir unsere Themen hier bearbeiten.
Eine Frage haben wir noch. Hm. Wie sieht dein Traum von Kirche aus?
Hier in Deutschland.
Das darfst du selber entscheiden.
In Deutschland, Kirche. Aber Kirche. Hier im globalen Norden eine bunte Kirche. Ich träume von einer bunten Kirche, wo ich auch reinkommen konnte. Und dann sehe ich, ich bin nicht der Einzige, der schwarz ist oder der Einzige. Ich bin nicht der Einzige, der anders aussieht. Da sind viele, da sind Asiaten, da sind Afrikaner, die sind da. Und gemeinsam singen wir, loben wir unsere Herr. Das wäre mein Traum hier in Deutschland. In Tansania würde ich auch gerne wünschen, dass bestimmte Themen auch in der Kirche vorkommen. Zum Beispiel das Thema Gerechtigkeit, das Thema Gleichberechtigung richtig angesprochen wurde. Das wäre auch ein Traum, dass in Tansania nicht nur die Kirche in der Peripherie wächst, aber auch doch inhaltlich und theologisch wächst. Das wären meine Träume. Träume sind Träume, kommen aber manchmal dann doch.
Träume helfen uns auch voranzugehen.
Das und stimmt, ja.
Ich danke dir, dass wir jetzt schon etwas länger miteinander vorangehen. Und nun auch in diesem Podcast. Danke, dass du dir an einem Freitagnachmittag, wo euer Haus hier schon sehr leer ist und alle Wochenende sind und Feierabend haben, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Danke für deine Offenheit, danke für deinen Mut, danke für deine Hoffnung und alles, alles Gute und Gottes Segen für alle weiteren Wege.
Danke, ich danke euch alle. Ich sage euch, wir sind nicht, wo wir waren. Wir sind schon irgendwo weit weg. Wir können noch weiter.
Ja. Vielen Dank euch auch fürs Zuhören. Seid gut zueinander und zu euch selbst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.